Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ich begrüße Sie herzlich zur 9. Vorlesung von Computing und Commoning, geplant für den 18. Juni 2021, aufgenommen eine Woche später. Während es in den letzten zwei Vorlesungen um die Beschreibung konkreter Beispiele für Commoning, Peer Production und genossenschaftliches Zusammenleben in urbanen Räumen ging, werde ich, wie auch bereits in der Einführungsvorlesung als Aufgabe angekündigt wurde, den größeren kultur- und medienhistorischen Rahmen von Commoning konturieren. Als grober Zeitrahmen habe ich die Zeit zwischen 1820 und 2020 genommen, wobei ich eigentlich bis zu 50 Jahre davor ansetzen werde. Während in den 1790er Jahren der französische Mathematiker und Ingenieur Gaspard Riche de Prony, den ich ja in der vierten Vorlesung eingeführt habe, im postrevolutionären Paris eine Rechenfabrik menschlicher Computer konzipierte, organisierte und leitete, arbeitet sich der etwa 15 Jahre jüngere Robert Owen in der gerade entstehenden Baumwollindustrie der englischen Stadt Manchester hoch. 1799 übernimmt er eine Fabrik in New Lanark in Schottland, wo er menschenwürdigere Arbeitsbedingungen durchsetzt. Als Aufsteiger aus eher ärmlichen Verhältnissen hatte Owen eine Affinität zu den schlechten Arbeitsbedingungen der Baumwollverarbeitung. Etwas mehr als ein Vierteljahrhundert später, 1825, verkaufte er seine Fabrik, die zeitweise Europas größte Baumwollspinnerei war, und macht sich als 54-Jähriger auf zur neuen Welt, das hieß damals die Vereinigten Staaten von Amerika, um dort seine utopisch-genossenschaftlich konzipierte Siedlung New Harmony zu gründen. Das Experiment scheiterte jedoch relativ schnell und er kehrte 1829 nach England zurück. Obwohl die Umsetzung seiner genossenschaftlich organisierten Siedlung scheiterte, ließen sich zahlreiche Gewerkschaften von Owens Ideen inspirieren. 1844 etwa wurde von englischen Webern die Rochdale Society of Equitable Pioneers gegründet, die in einigen Darstellungen der Geschichten der Genossenschaft als frühes Beispiel aufgelistet wird. Dass Robert Owen ein Begründer der genossenschaftlichen Idee ist, macht ihn für die Vorlesung hier relevant, doch scheint mir seine Figur gleichzeitig auf grundlegende, diskursive Prozesse der frühen Industrialisierung und dem Aufkommen moderner sozialistischer Prinzipien hinzuweisen, die ich bisher nicht im Blick hatte. Die Historikerin Hannah Ahlheim beschreibt in einem 2020 publizierten Fachartikel, wie Owen von Pädagoginnen wie Johann Heinrich Pestalozzi oder Frühsozialisten wie Charles Fourier inspiriert wurde. Von Pestalozzi übernahm Owen, ich zitiere Ahlheim, die für seine rationale Gesellschaft grundlegende Idee, dass der Mensch durch die Umstände geformt und mit Hilfe von Bildung und rationaler Erziehung auch verbessert werden könnte. Ende Zitat. Die hier auftauchenden Konzepte der rationalen Gesellschaft und ihre Transformation durch bessere Erziehung möchte ich nun mit Ahlheim genauer betrachten. Das späte 18. Jahrhundert ist nicht nur die Zeit der Aufklärung und französischen Revolution, sondern mit ihr setzte sich die hierarchische Arbeitsteilung nach Adam Smith durch, das mit dem Aufkommen neuer Maschinerien, etwa den Maschinen der Textilproduktion, einherging. Neue Spinnmaschinen, erfunden etwa um 1770, führten in Manchester 10 Jahre später zur Maschinisierung der Textilproduktion, die zuvor vermehrt manuell verrichtet wurde. Genau diese technische Revolution erlebt der zuerst als Verkäufer tätiger Robert Owen in Manchester der 1780er Jahre, die als atlantische Hafenstadt Teil des sogenannten Atlantischen Dreieckshandels war. Sehr vereinfacht gesprochen wurden Sklaven von Afrika nach Amerika verschifft, die dort beispielsweise in Baumwollplantagen eingesetzt wurden, und die Baumwolle wurde dann nach Europa verschifft, wo sie weiterverarbeitet wurde, und dies generierte Kapital, das wiederum durch europäische Unternehmen in Afrika zum Kauf von Sklaven eingesetzt wurde. Dies alles findet bei Ahlheim keine Erwähnung, denn sie konzentriert sich auf Owens Denken, das so ihre These durch die neuen Textilmaschinen stark geprägt wurde. Das Wissen, wie diese Maschinen funktionieren und wie sie eingesetzt, angeordnet, das heißt disponiert werden müssen, damit sie Kapital generieren, war ein wichtiger Vorteil im Konkurrenzkampf aufstrebender Unternehmer und so eignete sich Owen laut seiner Autobiografie, auf die sich Alheim bezieht, schnell das nötige Maschinenwissen an. Ich zitiere Alheim: Er verbrachte nach seiner Erinnerung zunächst mehrere Wochen nur damit, die Arbeitsprozesse zu beobachten und die technischen Zeichnungen der Maschinen zu studieren. Seine Bemühungen, die Maschinen und ihre Konstruktionen zu verstehen, sind typisch für seine Generation von Baumwollfabrikanten. Ihr Arbeitsalltag erforderte ein ständiges technisches Lernen und ihr Erfolg hing von ihren eigenen Kenntnissen und ihrer Fähigkeit ab, die besten Techniker und Ingenieure zu finden. Ende Zitat. Während der junge Owen sich vermutlich eher auf seinen eigenen Erfolg konzentrierte, setzte er ab 1799 als Fabrikbesitzer in New Lanark bereits früh neue Regelungen für die Arbeiterinnen durch. So durften Kinder unter 10 Jahren nicht mehr arbeiten und statt den üblichen 14 Stunden pro Tag sollten die Arbeiterinnen maximal 10 Stunden am Tag arbeiten. Die Bewohnerinnen der schottischen Fabrikstadt erhielten freie medizinische Betreuung und eine Krankenvorsorge. Hinzu kamen ein neuer kooperativ organisierter Laden, in dem die Bewohner der Siedlung Waren zu günstigen Preisen kaufen konnten. Darüber hinaus ließ er 1816 im Zentrum des Ortes The New Institution bauen. Ich zitiere Alheim: Hier sollten die Kinder zwischen 1 und 6 Jahren in einem der ersten Kindergärten von extra geschulten Lehrpersonen rational und ohne körperliche Strafen erzogen werden. Die New Institution war nicht nur architektonisch das Herz des Projektes. Die neue Gesellschaft sollte verwirklicht werden durch eine Erziehung schon der kleinsten Kinder, die nach rationalen, der Menschen zugewandten Prinzipien organisiert war. Ende Zitat. Diese Prinzipien und Fortschritte, die Owen durch seine Maßnahmen in Schottland sah, inspirierten ihn zu seinen weiteren Ansätzen einer neuen Gesellschaft, die er quasi experimentell in der neuen Welt in der Siedlung Harmony, die er New Harmony umbenannte, erprobt und umsetzen wollte. Das etwa im Mittleren Osten der USA, nämlich zwischen Nashville und St. Louis gelegene Dorf, wurde ein Jahrzehnt davor vom deutschen christlichen Freikirchler Johann Georg Rapp gegründet. Dass das New Harmony-Projekt für Owen keine kleine Sache war, sondern sein Lebenswerk, zeigt auch, dass gleich im Gründungsjahr, also 1825, sein frühsozialistisch inspiriertes Konzept einer idealen Siedlung im US-amerikanischen Kongress war. Er beschrieb New Harmony als eine mechanisierte und industrialisierte Form des Lebens in einer dennoch unberührten Landschaft. Um das Entstehen größerer industrieller Komplexe und Massenbehausungen zu verhindern, sollte die Siedlung höchstens 5000 Einwohner zählen. Die Gemeinschaft von New Harmony hatte Manufakturen für die Eigenproduktion und den Verkauf. Daneben gab es auch Gärten, die von den Wohnsiedlungen getrennt wurden. Dass Owens Projekt schon nach wenigen Jahren scheiterte, ist zu bedauern, denn wäre es erfolgreich, würden wir vielleicht in einer anderen Welt leben, doch die Kompliziertheit der Sache scheint wohl doch höher gewesen zu sein als erwartet. Die romantische Idee, mit ein wenig Kapital und viel Verstand und Maschinenwissen, das heißt auch Wissen in Bezug auf Arbeitsteilung, Zeit- und Raumorganisation, im Kurzschluss mit einer besseren Erziehung die Welt zu verbessern, scheint mir insofern relevant, weil sie sich tatsächlich sympathisch zur Kernidee dieser Vorlesung, nämlich Commoning durch Computing zu fördern, verhält, wobei sie gleichzeitig selbstverständlich verändert bzw. erweitert werden sollte, um genau nicht wieder die gleichen Fehler zu wiederholen. Dazu möchte ich so bald wie möglich ansetzen. Davor möchte ich mit Hilfe einer weiteren Historikerin, nämlich Anne Quaschik, herausarbeiten, dass Robert Owens Versuche und Ideen keineswegs Einzelfänomene waren, sondern sozusagen als Kehrseite der modernen Industrialisierung und Rationalisierung zu betrachten sind. Quaschik zeigt einschlägig, wie die Zukunftsentwürfe der frühen Sozialisten, ich zitiere, den Aufbruch in die Moderne markieren. Ende Zitat. Zwischen den 1820er und 60er Jahren wurden mit einem Schwerpunkt auf amerikanische Gebiete mehr als 60 Produktivgenossenschaften gegründet. in Nordamerika ca. 20, die von Owen inspiriert wurden, und nochmals ca. 30 sogenannte Phalanxen, die durch die Schriften des französischen Frühsozialisten Charles Fourier inspiriert ab den 1840er Jahren entstanden. Die restlichen 10 entstanden in Südamerika und in Europa. Dabei ging es trotz sich widersprechenden Selbstaussagen sowohl von Owen als auch von Fourier um das Gleiche, nämlich, ich zitiere Quaschik, die Reorganisation der Gesellschaft auf der Grundlage von genossenschaftlichen Modellsiedlungen sollte durch die Anwendung rationaler Prinzipien erfolgen. Ende Zitat. Ich zitiere gleich eine Stelle weiter, die dies noch genauer ausformuliert. Die gemeinsame Praxis der Rationalisierung sozialer Ordnung zeichnete sich durch 4 Elemente aus. Erstens den Anspruch auf eine rational fundierte Neuorganisation der Gesellschaft. Zweitens die gleichermaßen individuell wie kollektiv orientierte Wirkung der zugrunde gelegten Prinzipien. Drittens die Analogie zwischen der sozialen Ordnung der neuen Gesellschaft und der sozialen Ordnung der genossenschaftlichen Siedlungsgemeinschaften, welche viertens entsprechend der Wechselwirkung von Gesellschaft und Individuum im Sinne einer funktionalistischen Milieutheorie bzw. Sozialpsychologie bis auf die Ebene der Landschafts- und Alltagsplanung sowie der Architektur ausbuchstabiert wird. Ende Zitat. Der Raum der Siedlung soll nach dem Gesetz der Serie und nach dem Baukastenprinzip und im Einklang genossenschaftlich-solidarischer Ideale geordnet werden, wodurch diese dann verzeitlicht werden und sich verwirklichen. Neben diesen eher statischen Regelungen durch Architekturen wurde auch mit Regeln und Protokollen experimentiert, doch scheint mir dies in den frühen Experimenten des 19. Jahrhunderts noch nicht so ausgeprägt gewesen zu sein. Vielleicht lässt sich der eher prozessuale, operative Ansatz später mit dem Aufkommen der Telegrafie ab den 1850er Jahren und neuen technischen Mediensystemen wie die Telefonie oder Radiophonie besser beobachten, doch dieses Feld konnte ich noch nicht ganz erfassen. Dabei scheint mir auch das Aufkommen der Buchdruckindustrie ab 1800 und damit einhergehend das Urheberrecht und die Frage nach dem geistigen Eigentum beachtenswert zu sein. Mein Versuch, den größeren kultur- und medienhistorischen Rahmen von Commoning zu konturieren, ist aktuell noch nicht ganz zufriedenstellend, doch zeigte er zumindest, dass die Idee, Genossenschaften zu gründen und zu realisieren, einerseits eine Reaktion auf die aufkommenden gesellschaftlichen Effekte der Industrialisierung und des Kapitalismus bildeten, die etwas später, etwa von Karl Marx, detailliert kritisiert und theoretisch analysiert wurden, andererseits jedoch keineswegs antimodern oder gar antirationalistisch waren, sondern Versuche bildeten, neue Gesellschafts- und Gemeinschaftsformen mit Hilfe von Rationalität zu reorganisieren. Zugespitzt formuliert lässt sich hier eine Parallele zwischen der Maschinisierung der Textilmanufaktur 1780 bis 1820 etwa und der Digitalisierung durch den Personalcomputer und später das Internet 1980 bis 2020 konstruieren. Die Vergleiche zwischen der Mechanisierung von Arbeit um 1800 und der Programmierung und Algorithmisierung von Arbeit um 2000 und damit einhergehend zwischen Unternehmern der damals neuen Textilindustrie wie Robert Owen und Unternehmer der neuen Internetindustrie wie Mark Zuckerberg ermöglicht. Wie die Medienwissenschaftlerin Birgit Schneider in ihrer Dissertation »Textiles Prozessieren – Eine Mediengeschichte der Lochkartenweberei«, erschienen 2007, gezeigt hat, gibt es auch eine direkte Verbindung zwischen den beiden Industrien durch die Lochkarte, mit der seit dem frühen 19. Jahrhundert in der französischen Stadt Lyon Jacquard-Webstühle gesteuert wurden. Etwa um 1820 waren diese Maschinen so verbreitet, dass sie auch in England eingesetzt wurden. Bekanntlich übernahm dann Charles Babbage das Lochkartenprinzip für seine Rechenmaschinen. Dabei bezog er sich auch auf den bereits genannten Gaspard de Prony und seine Computerfabrik. Babbage hat darüber hinaus jenes Prinzip der Arbeitsteilung, das er bei de Prony beobachten konnte, in der 1832 erschienenen Monographie On the Economy of Machinery and Manufactures weiterentwickelt und verfeinert und gilt damit auch als Wegbereiter der Arbeitswissenschaft und des sogenannten wissenschaftlichen Managements industrieller Produktion. Zum Schluss möchte ich nochmals auf die erwähnte Modernität der utopischen Experimente, die durch sozialistisch inspirierte Unternehmerinnen wie Robert Owen oder Frühsozialisten wie Charles Fourier propagiert und vor allem vorangetrieben wurde, eingehen. Es wäre hier genau zu überprüfen, inwiefern diese Form der rationalen Modernität Gegenmodelle zur herkömmlichen Modernität und Fortschrittsgläubigkeit ermöglicht oder ob sie im Kern gar etwas ganz anderes anstrebt. Gäbe es eine Modernität, die nicht gleichzeitig kolonial, profitorientiert, ausbeuterisch, rassistisch, patriarchalisch oder meritokratisch gefärbt ist? Eine solidarisch-genossenschaftliche Modernität? Wir erinnern uns, dass die moderne Kooperativität, wie wir sie im digitalen Kapitalismus vorfinden, genauso unerwünscht ist, wie es die ersten Nebenwirkungen der Industrialisierung waren. Hier könnte das Konzept des offenen, wuchernden Rhizoms, das von den poststrukturalistischen Philosophen Gilles Deleuze und Félix Guattari in den 1970er Jahren entwickelt wurde, herangezogen werden. Deleuze und Guattari plädieren für ein offenes Vorgehen, das statt einzugrenzen eher offen lässt, statt hierarchisch wie ein Baum, eher flach, dezentral verteilt wie ein wucherndes Wurzelwerk, wie ein Rhizom arbeitet. Weil aber ohne Aufstauung, Einhegung, keine Energien eingefangen, gespeichert, übertragen und prozessiert werden können, müssten hier auch geschlossene Systeme erlaubt sein, doch nur um sie möglichst wieder schnell zu öffnen und die aufgestauten Energien und Ressourcen wieder auszubalancieren und zu verteilen und zu verbrauchen, sodass es zu keinen Ungleichgewichten kommt. Wie diese offene, alternative Form der Modernität als kommunistische Kooperativität jene 200 Jahre alte sozialistisch-genossenschaftliche Modernität von Owen oder Fourier erweitern könnte, möchte ich in der nächsten 10. Vorlesung skizzieren. Vielen Dank fürs Zuhören.